Ich freue mich auch sehr, heute Abend da zu sein. Es ist wirklich schön, mit euch Gottesdienst zu feiern, auch Gott zu loben, zu singen, ihn anzubeten. Und auch diese Frage der Ewigkeit, der ein Stück nachzugehen, der ein Stück nachzugehen. Und wir haben schon einiges gehört oder manches gehört. Und heute Abend geht es um dieses Thema, was, wenn es den Himmel nicht gibt? Und ich habe eine Geschichte gelesen von einem Unternehmensberater, der kommt in den Himmel. Also, es ist eine Geschichte. Und dort steht er an der Himmelstür bei Petrus und beschwert sich. Und sagt: Hey, warum musste ich denn jetzt schon sterben? Ich bin doch erst 43. Und Petrus, der schaut in seinem Buch nach, rechnet nochmal, tippt es nochmal ein in den Taschenrechner. Und dann sagt er dem Unternehmensberater: Also, Sie müssen schon entschuldigen, aber irgendwie nach den Stunden, die Sie Ihren Kunden berechnet haben, müssten Sie eigentlich schon 93 sein. Also ich weiß nicht, ob Sie Unternehmensberater sind und ob der Witz jetzt witzig ist oder nicht, aber das Thema ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, nämlich dieses Thema Tod und das Thema Himmel. Und ich weiß nicht, in Deutschland ist es auf jeden Fall so, ich weiß nicht, wie es in Südtirol ist. Aber in Deutschland sind die Sterblichkeitsraten liegen immer noch bei knapp 100%. Also die meisten Leute sterben. Die Sterblichkeitsrate, obwohl wir immer älter werden, liegt immer noch bei 100%. Wir haben es vorher gehört, jeder muss einmal sterben. Das kann man nicht wegdiskutieren. Auch wenn vielleicht Ludwig der 14., der Sonnenkönig, der hat ein Dekret erlassen, ein persönliches königliches Dekret, dass das Wort Tod in seiner Gegenwart nie gebraucht werden durfte. Also, der wollte das nicht hören. Dagegen Philipp von Mazedonien, der Vater von Alexander dem Großen, der hat genau umgekehrt gedacht. Der hat extra einen Diener angestellt, der ihm jeden Morgen und jeden Abend gesagt hat: Philipp, du wirst sterben. Damit er das im Hinterkopf hatte, dass er sein Leben richtig ausrichtet. Also diese Frage, diese elementare Frage des Lebens und des Sterbens, und das ist eine Frage, um die man nicht herumkommt. Und die Frage ist nicht so sehr, sterben wir oder sterben wir nicht, sondern die Frage ist, was kommt danach? Gibt es danach nichts? Kommt danach das Nirvana, die Reinkarnation? Was kommt denn danach? Das Christentum hat schon eh und je an den Himmel geglaubt und auf diesen auch zugelebt. Aber diese feste und auch wichtige Ausrichtung auf den Himmel, die wurde in der Geschichte, vor allem in der jüngeren Geschichte, immer wieder ganz stark kritisiert. Die wurde angegriffen von vielen Seiten, gerade von unseren deutschen Dichtern und Denkern. Bert Brecht, im Das Leben von Galileo, hat er gesagt: Die Himmel, das hat sich herausgestellt, sind leer. Und darüber ist ein lustiges Gelächter entstanden. Das naturwissenschaftliche Weltbild hat sich verändert bei uns durch die Aufklärung und wir sind materialistisch geworden. Und da kann man schwer nachvollziehen, dass es außerhalb der Materie noch etwas gibt. Ideologiekritiker wie Karl Marx, die haben gesagt, diese Welt ist einfach Materie. Das ist alles, was es gibt. Das ist die Wirklichkeit. Es gibt keine andere Wirklichkeit. Auch wenn der Mensch das vielleicht irgendwie möchte. Der Mensch hat Ludwig Feuerbacher gesagt, der Mensch kann seine Sterblichkeit nicht ertragen, so erträumt er sich ein höheres Wesen, nämlich Gott, dem er Unsterblichkeit andichtet, nämlich Ewigkeit. Und dieser Gott hat dann die Aufgabe, den Menschen mit Unsterblichkeit im Himmel zu versehen. Und selbst Friedrich Schiller hat gesagt in Die Räuber: Ich bin mein Himmel und meine Hölle. Also diese Sache um den Himmel wurde und wird immer wieder angegriffen, bei allen möglichen Seiten und von allen möglichen Seiten in den letzten vielleicht Jahrzehnten noch viel stärker. Und die Frage ist wirklich: Hey, ist der Himmel, Ein Wunschtraum, ist er Wirklichkeit? Ist er eine Vertröstung, eine Verdummung, ein Stück weit Opium für das Volk? Oder ist der Himmel wirklich Realität? Ist der Himmel wirklich Realität? Und wie gesagt, wir Christen, und ich gehöre dazu, wir glauben daran. Und ich glaube mit guten Gründen. Mit guten Gründen glauben wir an diese Ewigkeit. Und ich habe heute Abend dieses Thema mal so angegangen, dass ich gefragt habe, was wäre denn, wenn es den Himmel nicht geben würde? Was würde denn dann passieren? Was wäre denn, wenn es den Himmel nicht gibt? Und ich habe 5 Antworten mal mitgebracht. Was wäre, wenn es den Himmel tatsächlich, wie diese Kritiker sagen, nicht gibt? Wenn die Materie alles ist, wenn es danach aus ist, oder dann passieren ein paar Dinge. Das Erste, wenn es den Himmel nicht gibt, dann ist alles im Fließen und der Tod gehört zum Leben. Also dann hat der Philosoph Heraklit vielleicht recht, der hat schon 500 vor Christus gesagt, die Grundwirklichkeit ist das Feuer, das mit seiner Unstetigkeit und seinem steten Wechsel Gesetz des Werdens und Vergehens ist. Alles ist fließend, nichts ist beständig. Also alles ist im Fließen sozusagen. Alles ist im Fließen. Und wir als Menschen, du und ich, wir sind Teil dieses Werdens und Vergehens, dieses ewigen Kreislaufes, der so in unserem Leben sich abzeichnet wie Frühling und dann folgt der Sommer und dann kommt der Herbst und dann der Winter und das Leben regeneriert sich. Und dann sind wir einfach nur ein Stück weit Teil dieser Evolutionsmaschine. Leid und Tod und Sterben gehören zum Leben. Als ein Teil von Werden und Vergehen und Frühlingshaften wieder auferstehen. Das ist etwas Natürliches, Materielles und damit müssen wir uns abfinden. So ist es einfach. Richard Dawkins, ein Atheist, hat mal geschrieben in seinem Buch Der Gotteswahn, wir müssen uns daran gewöhnen. Es gibt kein Leben nach dem Tod, keinen Trost, nur kalte, klare Fakten. Ich werde Fraß für die Würmer. Punkt. Also das ist es, wenn es keinen Himmel gibt, dann muss man klar sein. Das ist es, was auf mich zukommt. Dann ist natürlich die Frage, und das ist wirklich die Frage, warum wehren wir uns dann so stark gegen den Tod? Warum wehren wir uns so stark dagegen? Warum umarmen wir ihn nicht viel freundlicher? Warum nehmen wir es nicht einfacher an? Warum wollen wir denn so stark leben? Wir passen auf beim Essen, beim Trinken, Schlafen. Wir machen unheimlich viel Sport und Fitness. Es gibt eine ganze Industrie in Fitness und Medizin, die dafür sorgt, dass wir noch ein Stück länger leben, weil wir länger leben wollen. Das ist ein Drang in uns. Warum? Wenn es doch einfach dazugehört. Oder ist es nicht eher so, was der Apostel Paulus einmal sagt in der Feststellung dessen, dass er den Tod als den letzten Feind des Menschen sieht, als den größten Feind des menschlichen Lebens, dass der Tod eben nichts Natürliches ist in dieser Welt hier, sondern dass er, nachdem Gott diese Welt geschaffen hat, hineingekommen ist, als etwas Störendes, als etwas, das was kaputt gemacht hat, als Feind des Lebens, so sagt es die Bibel. Aber wenn man nicht an den Himmel glaubt, dann gehört es einfach zum Leben dazu. Das Zweite, wenn es den Himmel nicht gibt, dann ist alles okay. Und der Ehrliche ist der Dumme. Also, wenn es den Himmel nicht gibt, dann gibt es keine letzte Gerechtigkeit. Dann gibt es niemand, kein höheres Wesen, vor dem man Rechenschaft ablegen muss. Und dann ist der Ehrliche letztendlich der Dumme. Wenn wir nur hier in dieser Welt irgendwie Rechenschaft ablegen müssen, vor irgendwelchen Autoritäten, sei es Polizei oder Richter oder Staat oder der Ehefrau, dann oder den Eltern zum Beispiel, dann geht es doch darum, dass man so geschickt wird wie möglich, um das Beste zu machen auf die möglichen Arten und Weisen. Hauptsache, man wird nicht erwischt. Dann kann ich alles irgendwie machen. Außer die Presse kriegt es irgendwie mit und dann wird ein Präsident abgesetzt oder hier war mal wieder jemand korrupt. Warum? Weil es irgendwie jemand rausgefunden hat. Aber wenn es niemand herausfindet, wenn es keine Rechenschaft dafür gibt, dann gilt einfach nur, der Stärkere setzt sich durch und ich kann die Schwachen ruhig niedermachen. Warum soll ich mich um irgendjemanden kümmern? Warum soll ich auf die Schwachen achten? Ich mache sie einfach platt, ich gehe drüber hinweg, ich lebe so, wie ich möchte. Warum? Weil ich niemand Rechenschaft ablegen muss. Es gibt kein höheres Gericht. Wir haben das gesehen in meiner deutschen Geschichte. 6 Millionen Juden wurden umgebracht in der Nazizeit, davon 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche. Auf eine krasse und bestialische Art und Weise. Ich habe einen Film angeschaut, vor nicht langer Zeit, der heißt Wunderkinder. Und dieser Film Wunderkinder geht um einen deutschen Hauptmann, der sadistisch ist und sehr rassistisch. Und der in besetzte Gebiete kommt im Osten und dort hat er diesen größten Wahn der deutschen Überlegenheit. Und dort findet er zwei Kinder, diese Wunderkinder. Und das eine Kind kann super Geige spielen und das andere Kind super Klavier. Und er liebt klassische Musik und dann trifft er auf diese beiden Kinder und die sind aber jüdische Kinder. Und eigentlich müsste er auch sie irgendwie ins Konzentrationslager bringen, aber weil er Musik so mag, dieses Drama entfaltet sich, da gibt er ihnen diese Möglichkeit zu überleben. Und dafür müssen sie aber ein Lied ganz perfekt spielen. Und dann werden sie verschont. Ansonsten kommen sie ins KZ und in die Gaskammer. Und der Junge, der spielt Geige und das Mädchen Klavier. Und der Junge, der spielt ganz perfekt diese Geige und strengt sich an. Aber das Mädchen, während sie spielt, bekommt unter diesem großen Druck einen Nervenzusammenbruch und spielt daneben. Und die Frau dieses Hauptmanns, die bekommt das Ganze mit, sitzt neben ihrem Mann und sieht, wie dieses Mädchen jetzt daneben spielt und weiß, was es für dieses Mädchen bedeutet, weil ihr Mann so ein sadistischer und rassistischer Typ ist. Und während das passiert, nimmt sie dieses Hakenkreuz, das an ihrer Bluse hängt, reißt sich das Hakenkreuz ab. Das Blut läuft aus ihrer Hand raus, weil sie sich dieses Ding abzieht und sie einen tiefen Zorn hat über ihren Mann, der so krass ungerecht ist, weil er einfach seine Stärke auslebt gegenüber dem Schwächeren. Und wenn man dazu guckt, diesen Film schaut, dann kriegt man innerlich auch so einen Zorn auf solche Menschen. Aber man fragt sich, warum? Warum? Warum wird man zornig über so viel Ungerechtigkeit, wenn ein stärkerer Mensch seine Stärke auslässt in einem schwächeren Menschen und das seinen Tod bedeutet? Warum interessiert uns das als Menschen? Warum juckt es uns nicht, wenn der Löwe irgendwo in der Prärie einer Gazelle hinterher rennt, dieser Gazelle irgendwie seinen riesengroße Hauer in den Hals reinhaut und diese Gazelle umbringt auf diese bestialische Art und Weise und sie dann gemütlich frisst? Das kann ich angucken bei so einer Filmdoku und ich fühle nichts von Ungerechtigkeit. Warum? Weil es sind einfach Tiere und dann macht man das so. Das Survival of the Fittest, da ist gefressen und gefressen, fressen und gefressen werden. Aber bei uns Menschen, da empfinden wir etwas von Gerechtigkeit. Da empfinden wir etwas von Gerechtigkeit. Und dafür gibt es irgendwo einen Maßstab in uns drin. Aber wenn es am Ende keine Rechenschaft gibt, wer bestimmt dann Gut und Böse? Wer bestimmt, was ungerecht ist am Ende? Wer in den Himmel kommt, wer nicht? Wenn es keinen Himmel gibt, dann bleibt Gerechtigkeit am Ende immer rein menschlich und ist immer eine willkürliche Festlegung des Menschen. Hitler, Stalin, Mao, korrupte Politiker, Drahtzieher von Leid überall, für Dörfer, für Völker, für Unternehmen, für Familien, für Ehen, einfach so davonkommen lassen? Also wenn, dann ist der Ehrliche der Dumme. Ich habe vorher schon Richard Dawkins zitiere und ich zitiere ihn nochmal, er sagt, in einem Universum der blinden physischen Kräfte und der genetischen Replikation werden manche Menschen leiden und andere werden Glück haben und sie werden keinen Sinn und keine Gerechtigkeit darin entdecken können. Das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, die zu erwarten sind, wenn es im Grunde keinen Plan, keine Absicht, kein Gut und Böse gibt, Klammer auf, keinen Himmel, sondern nichts als blinde, erbarmungslose Gleichgültigkeit. Also wenn es den Himmel nicht gibt, dann gibt es keine Gerechtigkeit, nur Gleichgültigkeit. Manche haben ein bisschen Pech, manche ein bisschen Glück, aber wen juckt's am Ende? Einfach Survival of the Fittest. Das Dritte. Wenn es den Himmel nicht gibt, dann sind wir alles, was es gibt, und Gebete sind zwecklos. Wenn es den Himmel nicht gibt, dann braucht man nicht beten. Ich zitiere nochmal Richard Dawkins, der sagt, DNA weiß nichts und sorgt sich auch nicht. Also unsere menschliche DNA, die weiß nichts und die sorgt sich um nichts. DNA ist einfach da und wir tanzen zu ihrer Musik. Das ist trostlos. Das ist hoffnungslos. Ohne den Himmel gibt's doch niemand, zu wem wir beten. Da gibt's keinen Adressaten zum Jubeln und keinen Adressaten zum Jammern. Ich will's mal so sagen. Ohne den Himmel gibt's keinen Adressaten zum Jubeln oder zum Jammern. Ich habe in der Fränkischen Zeitung, also Deutschland Richtung Bayern, Frankenland, in der Fränkischen Zeitung habe ich eine Anzeige gelesen, die hieß in der Mitte der Zeitung, ich danke Gott und dem Opel-Fahrer, unbekannterweise, der am so und so vielten auf der Bundesstraße so und so mein unbedachtes Überholmanöver durch geschicktes Bremsen und Ausweichen ausgeglichen hat und mir dadurch das Leben rettete. 3 Tage später erscheint in derselben Zeitung an derselben Stelle eine neue Anzeige mit dem Wortlaut, nochmal Schwein gehabt, der Opel-Fahrer. Also, es gibt 2 Arten, das Leben zu sehen. Es gibt 2 Weltanschauungen hier, 2 Möglichkeiten, die Ereignisse des Lebens zu denken. Der eine sagt, dank dem Schwein, nochmal Schwein gehabt. Und der andere, dem Schöpfer, Gott sei Dank. Der eine sagt Dank dem Dusel und der andere dem Dreieinigen. 2 Arten, die Welt zu sehen, die Dinge des Lebens zu interpretieren, die ich habe. Gott sei Dank. Ich möchte zurückfragen, ja, wem sonst? Denn schließlich verdanken wir, du und ich, Gott alles. Unsere Gesundheit, unsere Familie, unseren Wohlstand, unser Leben. Der Berliner Philosophieprofessor und bekennende Atheist Herbert Schnädelbach, der Arme heißt so, sagte einmal, ich würde mich gerne beklagen oder ich würde mich gerne bedanken, aber ich weiß nicht bei wem. Die Stelle, an der andere für sich Gott einsetzen, ist für mich leer. Ich bleibe bei mir selber. Es gibt außer mir keine Ressource. Ich immer bei mir, vielleicht noch ein paar Mitmenschen, die Familie, aber dann ist auch schon aus. Ich bin auf mich selbst gestellt. Bei meinen Siegen, natürlich, die feiere ich für mich selber. Aber meine Sorgen, die trage ich für mich selber. Es gibt niemand, wo ich hin kann. Meine Hochs und meine Tiefs. Bei so viel Ängsten, die da sind, bei so viel Sorgen, die da sind, am Ende muss ich alles kontrollieren. Ich muss alles managen. Mein Lebensglück. Und viele gehen genau unter dem kaputt. Weil sie alleine bleiben mit allem, was sie zersorgt. Weil das Leben ist voll mit vielen Problemen. Dann bleibe ich nur bei mir selbst, meinen eigenen Gedanken, meinen eigenen Kräften, meinen eigenen Möglichkeiten. Wie viel ist das, wenn ich weiß, es gibt einen Himmel und dort ist ein Gott, der mir hilft. Wo ich nicht nur bei mir selber bleiben muss, sondern wo es einen Gott gibt, der mit seinen Kräften und seinen Möglichkeiten für mich ist. Wo Gott ein Fixpunkt wird, ein Anker wird, ein Fels, eine Burg, ein Motivator, ein Wegbegleiter, ein Orientierungsgeber, ein Rückenwindspender für mein Leben. Aber wenn es keinen Himmel gibt, dann sind Gebete zwecklos und dann gibt es das auch nicht. Ein Viertes. Wenn es den Himmel nicht gibt, ist jetzt alles und ich darf nichts verpassen. Wer die Gewissheit auf den Himmel verloren hat, der kommt in dieser Zeit, in diesem Leben ganz stark unter Druck. Also Wer den Himmel verliert, der hat nur dieses eine Leben zum Leben. Wir haben nur dieses eine Leben. Und wenn ich nur dieses eine Leben habe, dann muss ich in diesem einem Leben alles reinlegen und aus diesem einem Leben alles rausholen. Und es muss in diesem Leben alles perfekt sein. Der Traumpartner, der Traumkörper, die Traumkarriere, die Traumfamilie, das Traumauto, das Traumhaus, der Traumurlaub. Sehr hohe Ansprüche. Alles muss traumhaft und alles muss perfekt sein, wenn ich nur dieses Leben habe. Dann muss ich alles reinlegen und alles rausholen. Dieses Leben, dieses eine Leben, das ich habe, ist die letzte Gelegenheit, Glück zu finden. Und wenn der andere mir nicht gleich Glück bringt, dann lasse ich ihn links liegen. Sobald der andere mich mehr kostet, wie er mir bringt, dann ist er weg vom Fenster. Warum? Weil ich brauche mein Glück hier in diesem Leben. Dieses Leben ist die letzte Gelegenheit, Glück zu finden. Und dann fangen wir an, so viele Menschen zu beschleunigen. Alles in uns reinzuholen und da noch und hier noch und da noch das machen und das machen. Das ist so ein bisschen wie ein Schwabe trifft all you can eat. Also ich bin Schwabe und ihr wisst, was all you can eat ist. Ein Schwabe trifft all you can eat. Ich war 13 Jahre in Südamerika Missionar und habe dort gearbeitet und dann mussten wir mal jemand abholen vom Flughafen in der Hauptstadt und dann hatte ich noch so ein bisschen Zeit, bis der Flug kam und dann hat mein Kollege gesagt, du hast schon noch Hunger? Ja, sage ich, habe noch richtig großen Hunger, wo gehen wir hin? Ah, sagt er, die Straße runter, da gibt's ein kanadisches All-You-Can-Eat-Restaurant. $10, du kannst essen, so viel du willst. Wow, für mich war das eine Neuheit, ich habe das noch nicht so erlebt vorher. Dann sind wir da hingegangen, haben die $10 bezahlt und es war tatsächlich so, meterweise Essen, Essen, Essen. Und dann steht der Schwabe da und der Schwabe ist bekanntlich so ein bisschen sparsam. Also der ist dem Schotten so ein bisschen ähnlich. Und dann bin ich da rangekommen und dann habe ich angefangen zu essen und das gegessen und das gegessen und nochmal gegessen und dann nochmal gegessen. Und irgendwann war es dann Zeit und mein Kollege, der hat nur gestaunt, was bei mir alles reinpasst. Und nochmal ein Teller und nochmal ein Teller. Und dann ist die Zeit vorbei, wir mussten da hin und dann saßen wir draußen im Auto und ich habe mich zum Auto gequält, da reingesetzt hinter Steuer und dann sagt mein Kollege zu mir, und hat's dir geschmeckt? Ah, sage ich, geschmeckt hat nicht, aber ich habe alles mitgenommen. Und das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich von vielen Menschen habe in diesem Leben. Ein Wiener Soziologe hat mal gesagt, die Menschen vor 300 Jahren hatten 40 plus die Ewigkeit. Heute haben wir nur noch 80 Jahre. Also die Menschen vor 300 Jahren, die haben nur 40 Jahre gelebt, aber sie hatten diesen Ewigkeitshoffnung und konnten sich beschränken in ihrem Leben. Heute haben wir nur noch 80 Jahre und wir müssen beschleunigen. Alles rausholen und alles hineinlegen, dieses Leben. Und die Folge ist viel Druck, viel Stress. Die Suche nach dem Himmel auf Erden macht den Menschen am Ende kaputt. Warum? Weil er es nie leisten kann. Und das bringt mich zu meinem fünften Punkt. Wenn es den Himmel nicht gibt, ist das hier alles. Und am Ende ist dein Leben nicht mal der Rede wert. Wenn es den Himmel nicht gibt, dann ist dein und mein Leben einfach nur ein Staubkorn. Ein winziges Staubkörnchen in der unendlichen Weite des Universums. Ein Mini-Wimpernschlag in der Kette von unzähligen Sekunden, von Millionen von Jahren der Erde, einfach ein Nichts. Wenn es den Himmel nicht gibt, der wer kennt dich? Ein Nichts. Der Biologe und Professor Stephen Jay Gould wurde einmal gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Und seine Antwort, wir sind hier, weil vor mausgrauer Zeit ein paar kosmische Fische Flossen hatten, die anatomisch so beschaffen waren, dass sie sich zu Beinen für Landlebewesen entwickeln konnten. Darum sind wir hier. Das ist die Theorie. Dann sagt er, wir mögen uns nach einer höheren Antwort sehnen, aber es gibt keine. Es gibt keine. Warum sind wir hier? Weil durch Zufall und Zeit irgendwelche Fische irgendwie Landbeinchen bekommen haben. Es gibt keine, sagt er, in der materialistischen Welt. Und dieser Befund ist oberflächlich ärgerlich, aber letztlich befreiend. Wir müssen uns die Antwort selber konstruieren. Den Sinn des Lebens müssen wir uns selber konstruieren. Warum sind wir eigentlich da? Und Viktor Frankl, der berühmte Psychiater und Erfinder der Logotherapie, der hat mal gesagt, nur wenn der Mensch einen Sinn findet, der über sein derzeitiges Leben hinausreicht, hat er einen tragfähigen Lebenssinn. Also der Viktor Frankl hat erkannt, nur wenn es was gibt, was über das Grab hinausgeht, macht es Nachdenken über den Sinn des Lebens wirklich Sinn. Warum? Wenn es den Himmel nicht gibt, dann macht das Leben am Ende keinen Sinn mehr. Denn selbst wenn du große literarische Bücher geschrieben hast, die Physik sagt uns, die Philosophie sagt uns, in 1000 Jahren werden diese Bücher auch nicht mehr gelesen. Und spätestens in ein paar Millionen Jahren wird sowieso das Universum vergehen und verglühen in der Sonne. Und dann gibt's dich gar nicht mehr. Und wer wird noch an dich denken? Keiner. Das Leben macht keinen Sinn. Und jetzt sitzt du vielleicht da und sagst, oh, ist aber ein komisches Gefühl. Wenn das so ist, ja, dann habe ich dieses Gefühl in mir drin, nee, ich würde gern einen Himmel haben. Ich würde gern haben, dass mein Leben einen Sinn macht. Ich würde gern haben, dass meine Gebete was bewirken. Ich würde gern nicht alleine dastehen. Ich würde gerne. Und mit diesem Gefühl, da stehst du nicht alleine da. Egal in welcher Kultur. Ob es die alten Germanen waren, irgendwo in Deutschland, die Grabbeigaben reingelegt haben, oder die Ägypter, die in die Pyramiden ihre Grabbeigaben reingelegt haben. In allen Kulturen, egal wo auf dieser Welt, es gibt keinen Stamm, wo dieser Glaube nach dem Himmel nicht irgendwo vorkommen würde. Ich habe gelesen, selbst bei den großen Atheisten in Nordvietnam, bei Ho Chi Minh, als der begraben worden ist, wurde dieser Revolutionär Ho Chi Minh, wurde sein Testament vor der großen kommunistischen Prominenz vorgelesen. Und dann stand da an der Schlusszeile, ich gehe hin, um die Genossen Marx, Lenin und Engels wiederzutreffen. Also der hat es auch nicht gecheckt, dass eigentlich in seiner Theorie der Materie er die nie wieder treffen wird. Aber er hat sich selbst danach gesehnt. Woran liegt das, dass wir uns danach sehnen? Das liegt daran, dass der Mensch ein Ewigkeitswesen ist. Dass Gott, der Lebendige, jedem Menschen die Ewigkeit ins Herz hineingelegt hat. Deshalb fühlen wir das, deshalb spüren wir das, deshalb ist es in uns da, dass wir den Himmel letztendlich ein Stück weit ersehnen. Und das ist etwas Wichtiges. Wir sind Ewigkeitsgeschöpfe, sagt die Bibel, und das spüren wir in allen Bereichen. Und durch den Glauben an diesen Gott berufen zum ewigen Leben. C.S. Lewis, der englische Dichter, der hat es mal zusammengefasst und der hat mal gesagt, warum wir wissen können, dass es einen Himmel gibt. Er hat gesagt, wir können wissen, dass es einen Himmel gibt, weil wir uns danach sehnen, weil dieses Gefühl in uns drinsteckt. Es ist die Sehnsucht, die uns deutlich macht, dass unser Leben hier nur etwas Vorläufiges ist. Und dann sagt er, hätten wir gelernt, richtig in unser Herz zu lesen, so wüssten wir von dem Verlangen in uns, das in dieser Welt nie gestillt werden kann. Wir haben es vorher gehört, auch von der Evelyn in diesem Zeugnis. So ein Verlangen, das am Ende nicht gestillt werden kann. Es gibt vieles, sagt C.S. Lewis, auf dieser Erde, das diesem Verlangen gerecht zu werden scheint. Aber es bleibt immer ein Rest von Enttäuschung. Immer ein Rest von Enttäuschung. Beim Essen, beim Trinken, beim Genießen, im Urlaub, bei der Familie, in der Ehe. Immer ein Rest von Enttäuschung. Immer fehlt was, kommt was zu kurz, stirbt etwas, bleibt was zurück. Wir merken und wir spüren, diese Welt ist irgendwie nicht genug. Das muss doch irgendwie noch anders sein. Da muss es doch noch was anderes gegeben haben. Wir können zwar unsere Grundbedürfnisse stillen, aber dieses tiefe Verlangen, das wir haben nach so vielen Dingen wie Liebe, wie Freude, wie Sicherheit, wie Sinn, die bleiben am Ende ein Stück weit ungestillt. Und es bleibt diese Sehnsucht danach. Warum? Weil die Welt nicht genug ist. der Mensch rätselt über die Widersprüchlichkeiten des Lebens. Vieles macht ihm Angst. Krankheit, die plötzlich über ihn hereinbricht. Die Entscheidung des Partners, die man nicht nachvollziehen kann, wegzugehen. Der plötzliche Verlust der Arbeitsstelle. So viele Dinge. Ich meine, dass diese Suche nach dem verlorenen Paradies wörtlich verstanden werden kann, weil wir diese vage Ahnung haben, dass es doch nochmal anders werden muss, wie das, was gerade passiert. Wir haben diese Sehnsucht. Und ich habe ein Gedicht, und mit dem möchte ich schließen, von Nelly Sache gefunden. Sehnsucht, die das gut ausdrückt. Sie sagt, alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres. Das ist des Menschen Größe und Not. Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf. Also da habe ich eine Sehnsucht, sagt sie, nach Stille, nach Freundschaft und Liebe. Und die Sehnsucht fängt sich an zu stillen in mir und dann bricht sie noch stärker auf. Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott, mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass uns nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen und sie damit enden lassen, dich gefunden zu haben. Wir sind in diese Welt hineingestellt als Ewigkeitsmenschen. Und diese tiefe Sehnsucht nach dem Himmel ist in unserem Herzen und die kann nur durch Gott gestillt werden, weil er sie in unser Herz hineingelegt hat. Und dieser Gott, der will sie stillen. Und deshalb hat es Jesus Christus so viel über Himmel und Hölle geredet. Er hat viel über diese Ewigkeit gesprochen. Er hat viel darüber gesprochen, dass der Himmel echt ist und dass der Himmel ewig ist und dass der Himmel entscheidend ist für unser Leben. Und er hat gesagt, dieser Himmel, der ist echt. Der hat Auswirkungen für jetzt, aber natürlich auch für alle Ewigkeit auf unser Leben. Und deshalb beschäftigen wir Christen uns so viel auch mit diesem Jesus Christus. Weil der Himmel ausschlaggebend ist. Deshalb lesen wir so viel die Bibel. Deshalb suchen wir ihn in allen unseren Fragen immer wieder neu. Warum? Weil Jesus der Einzige ist, der gestorben und auferstanden ist, zum Leben zurückgekommen und gesagt hat, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben in Ewigkeit, im Himmel, obgleich er stirbt. Warum? Weil der sich an Jesus festmacht, weiß, es gibt eine Ewigkeit bei diesem Jesus Christus, der die Auferstehung und das Leben ist. Deshalb lieben wir als Christen diesen Jesus Christus, lesen sein Wort und laden dich und andere ein, diesen Jesus kennenzulernen und sein Angebot für dein Leben, das er für dich hat. Diesen Himmel, der echt ist, der ewig ist, der Auswirkungen hat für dein Leben jetzt und für die kommende Zeit. Wer an Jesus Christus sein Leben festmacht, dem Gekreuzigten, dem Auferstandenen, der weiß, er hat ewiges Leben, sagt er. Der wird nicht sterben in Ewigkeit, obwohl er jetzt vielleicht biologisch stirbt. Der sich an Jesus festmacht, sagen wir, der gibt nie den Löffel ab. Der gibt nie den Löffel ab. Ich schließe mit dieser Geschichte dieser alten Frau, die den Pfarrer einlädt und dann kommt der Pfarrer im Hausbesuch und sie besprechen alles und die Frau hat vorbereitet ihre eigene Beerdigung. Und dann suchen sie die Lieder aus und die Liturgie wird vorbereitet und die ganzen Dinge durchgesprochen und dann sagt die alte Frau, ja Pfarrer, ich habe noch einen einzigen Wunsch. Ja, sagt der Pfarrer, ja. Wenn ich da beerdet bin und aufgebahrt bin im Sarg, dann hätte ich gerne so, dass ich in der rechten Hand eine Bibel habe und in der linken Hand einen kleinen Löffel. Oh, sagt der Pfarrer, das mit der Bibel kann ich verstehen. Sie haben ihr ganzes Leben lang in der Bibel nach diesem Jesus gesucht und darin gelesen und versucht danach zu leben. Das können wir gut machen, aber das mit dem kleinen Löffel, das ist vielleicht ein bisschen komisch. Was ist denn das mit dem kleinen Löffel? Ja, sagt die Frau, wissen Sie, Herr Pfarrer, das war bei uns zu Hause immer so, immer beim Mittagessen, da hat man das Essen gekriegt und da lag das Besteck Und dann lag dann manchmal auch ein kleiner Löffel. Und wann immer ein kleiner Löffel da lag, da wusste man beim Mittagessen, man soll ein bisschen weniger essen, weil dann gibt's noch einen Nachtisch. Und dann wusste jeder am Tisch, wenn ein kleiner Löffel da liegt, wusste jeder, das Beste, das kommt noch. Und deshalb möchte ich gern mit einer Bibel und mit einem kleinen Löffel begraben werden, weil das Beste für mich als Christin, das kommt noch. Weil Christen nie den Löffel abgeben. Weil der Himmel, den gibt's. Gott sei Dank. Amen.